Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister.
Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier mit Max-Willem Bölk und Gicu Freri über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir haben heute eine Jubiläumsfolge, denn wir sind bei Folge 40 angelangt und nehmen auf am Dienstag, dem 11. März um 21 Uhr. Bei dieser Jubiläumsausgabe darf natürlich die unvorbereitete Frage nicht fehlen. Oh. Und zwar möchte ich wissen von euch, was denkt ihr, was hat die Tesla-Aktie verloren in Milliarden seit dem Hoch nach der Wahl von Trump? Was denkt ihr? Wie viel hat die Aktie eingebüßt in absoluten Milliardenzahlen?
Wow, okay.
Das ist wirklich eine gute Frage. Habe ich ja da irgendwann mal gelesen, ist die so irgendwie 30% oder 40% runter. Da müssen das irgendwie 300 Milliarden oder so sein. Irgendwas in der Größenordnung, würde ich sagen, zwischen 300 und 400 Milliarden.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht
ja, die
schlecht.
Frage outet mich jetzt als Nicht-Aktionär bei Tesla. Ich bin schon seit Jahren nicht investiert, weil ich es einfach fundamental nicht gesehen habe. Ich wäre wahrscheinlich ein bisschen tiefer. Ich hätte gesagt, irgendwie so 200, 250.
Es sind rund 700 Milliarden.
Wow.
Das wäre ein spannender Short gewesen, aber jetzt heute ist sie wieder deutlich im Plus. Montag natürlich krass zurückgefallen bei diesem Carnage, aber jetzt vielleicht Rebound. Ich überlege mir tatsächlich eine Call-Option zu erwerben jetzt, weil also ich finde schon ein bisschen extrem diese Schwankung. Aber das sind rund 700 Milliarden US-Dollar seit der Wahl von Donald Trump. Krass.
Ja. Ja, heute hat er ja gesagt, dass der Donald Trump, dass er einen niegelnagelneuen Tesla kaufen wolle. Und dementsprechend jetzt wird es nach oben gehen.
Genau, genau. Sehr gut. Mit was, wenn wir uns in dieser Jubiläumsausgabe denn beschäftigen, Guy?
Ja, heute diskutieren wir nach den News über das Thema Ghosting von Gründern durch VCs und dann als Hörerfrage beantworten wir, wie ein solider Verwaltungsrat aufgebaut werden kann und sollte. Und zum Schluss haben wir die 1,6 Millionen Seed Extension Finanzierungsrunde des ETH Spin-offs Duramon auf dem Programm.
Gut, kommen wir zu News der Woche. Wir starten die News auch diese Woche mit einem Schweizer Exit, das Zürcher Startup TP Build, bei dem wir als erste Investoren in der Tat dabei gewesen sind. Kann mich da gut erinnern, hat seine Übernahme durch das amerikanische Scale-Up Enkflow bekannt gegeben. Das Team um Damien Buhl und Yannick Staudt hat mit TP.Build Software Developer Tools für die Programmiersprachen Rust, C und C++ entwickelt. Mit dem sogenannten Build Tools von TP kann Software um einen Faktor von bis zu 10-mal schneller und kostengünstiger programmiert werden. Enkflow wiederum selbst hat eigentlich dieselbe Value Proposition wie TP Build, nämlich ein Software Builder für Entwickler zu sein, damit die gesamte Softwareentwicklung effizienter wird. Enkflow hat sich allerdings auf andere Programmiersprachen fokussiert als TP, deshalb scheint dies ein sinnvoller, da komplementärer Zusammenschluss zu sein. Guy, wissen wir etwas über die Transaktion?
Ja, vielleicht vorab kurz etwas zum Hintergrund. TP wurde im 2021 gegründet und hatte zwei Finanzierungsrunden gemacht, dabei 900.000 Schweizer Franken aufgenommen. Dabei wurde die Seed-Runde im 2023 von Enkflow angeführt. Enkflow, die Firma, die TP heute komplett übernommen hat. TP war bis zum Schluss ein kleines Team, hatte nur eine Handvoll Leute, aber sie konnten im 2024 trotzdem einige große Kunden in der Finanzindustrie, die ich hier leider nicht preisgeben darf, gewinnen. Und dazu haben sie gemäß dem Gründer Tag und Nacht und die ganzen Weekends geschuftet. Und kurz zu Enkflow. Enkflow hat den Sitz in Austin, Texas. Die Firma wurde ein Jahr vor TP gegründet, im 2020. Und sie haben bisher in der Seed Series A 22 Millionen US-Dollar aufgenommen und dies von namhaften Investoren, also ist Andreessen Horowitz, A16Z, Tiger Global und First Minute Capital mit dabei auf der Cap Table. der Medienmitteilung, die wir für unseren Podcast netterweise als Vorabzug erhalten haben. Vielen Dank, Damien, dass du uns die mit uns geteilt hast. Der ist zu entnehmen, dass sowohl Engflow als auch das TP-Team sehr happy mit der Übernahme sind und dass sie erwarten, dass die Firma mit vereinten Kräften stärker dasteht und nun rasant wachsen kann. Ich habe mich heute Mittag kurz mit Damien, einem der Gründer von TP, unterhalten und versucht, ein paar weitere Hintergründe zur Transaktion herauszufinden. Aber wie üblich bei solchen Transaktionen wurde da Stillschweigen über die exakten Terms vereinbart und deshalb darf ich hier auch nicht zu viel verraten, auch wenn er mir ein paar Dinge erzählt hat. Was man zwischen den Zeilen lesen kann, ist, dass die Transaktion ein Share-Deal war. Also sind die ehemaligen Aktionäre von TP nun Aktionäre bei Engflow. Und im neuen Setting, da werden Damien sowie Yannick weiterhin die TP-Software vorantreiben. TP bleibt als Name bestehen und auch als Tochtergesellschaft. Und somit bleiben ihre Rollen auch effektiv gleich. Damien CEO, Yannick der CTO. Und im neuen Setting, da können Sie voll und ganz auf die Ressourcen von Engflow auch zurückgreifen. Sie haben bereits zwei Teammitglieder, die top performen, einbinden können. Und vor allem von den Kundenbeziehungen von Engflow erwarten Sie sich einen großen Vorteil und eine massive Akzeleration für die Software von TP.
Ja, das ist ja mal ein brandaktueller Kracher. Also ihr habt das zuerst bei Burnrate gehört, sagt es ruhig weiter. Spaß beiseite, aber als Geschäftsmodell finde ich Developer-Tools generell extrem cool, oder? Hier werden oft nicht nur Kundenbeziehungen aufgebaut, sondern wirklich tiefe Beziehungen mit den Developern und ja, ganze Communities. Interessanterweise haben wir bei diesem Thema jüngst viele europäische Startups gesehen, die Erfolge erzielt haben. Das in Paris ansässige Startup Poolside AI, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, hatte mit einer 126 Millionen Seed-Runde in dem Bereich geglänzt. Gitpod in Deutschland oder Bitrise in Ungarn machten ebenfalls einige Schlagzeilen im Developer-Tools-Thema.
Sehr gut, kommen wir zur zweiten News. Larry Page, Mitbegründer von Google, hat ein neues Unternehmen namens Dynatomics. Bei diesem Namen klingelt es vielleicht bei euch. Wir hatten mal bei Koyo Diatomic als Namen, haben wir dann verworfen und Larry Page hat uns den jetzt geklaut. Nicht ganz eins zu eins, aber so ein bisschen. Dynatomics hat er gegründet, das sich auf die Anwendung von KI im Produktdesign und in der Fertigung konzentriert. Finde ich persönlich ganz spannend. Das Unternehmen befindet sich derzeit im Stealth-Mode und arbeitet daran, KI-Technologien zu entwickeln, die hochgradig optimierte Designs für Objekte erstellen können, lese ich hier ab, die dann eben anschließend in Fabriken produziert werden. Guy, um was geht es genau?
Ja, das Vorhaben, wie du sagst, will KI leveragen, um die Effizienz in der Fertigung zu steigern, indem es Materialien besser nutzt und Produktionen beschleunigt und gleichzeitig auch Fehler minimiert. Dazu zu dieser eben Optimierung vom Produktdesign bis hin zum Herstellungsprozess baut das kleine Dynatomics-Team aktuell ein spezifisches LLM, also Large Language Model, auf, das sie eben genau für diese Optimierung nutzen wollen. Das Projekt wird von Chris Anderson geleitet, dem ehemaligen Chief Technology Officer des von Page unterstützten Elektroflugzeug-Startups Kitty Hawks, das im 2022 seine Geschäftstätigkeit niedergelegt hat. Es scheint aber, als hätten sie die beiden trotzdem eine gute Story geschrieben bisher und jetzt wollen Page und Anderson die gute Beziehung weiter ausbauen und im zweiten Anlauf eine Erfolgsstory aufbauen.
Ja, was bedeutet Larry Pages neues KI-Startup für die Zukunft der Fertigungsindustrie, habe ich mich gefragt. Und ist das ein Bereich, in den jetzt VC stärker investieren sollten, Maximilian?
Ja gut, Larry Page ist natürlich eine Koryphäe und auch eine Brandname, oder? Und sein Einstieg in die KI-gestützte Fertigung zeigt, dass dieser Investor sicherlich echt Potenzial hat. Die künstliche Intelligenz kann Design- und Produktionsprozesse ja revolutionieren, indem sie beispielsweise effizientere Materialien, schnellere Herstellungsverfahren und weniger Ausschuss ermöglicht. Bisher muss man sagen, fließt der Großteil der VC-Investitionen in den eher generativen KI-Bereich, so in Richtung ChatGPT. Industrielle Anwendungen könnten tatsächlich der nächste große Trend sein aus meiner Sicht. Entscheidend für Investoren wird sein, ob Unternehmen nicht nur die bahnbrechende Technologie entwickeln könnte, in Anführungszeichen, sondern ob auch echte Skalierbarkeit und Marktzugang als Kernkompetenz des Startups oder des Unternehmens zu finden ist. Ja. Und wenn Dynatomics dies gelingen sollte, dann könnte das ein echter Gamechanger für die gesamte Fertigungsindustrie werden.
Danke für deine Einschätzung, Maximilian. Kommen wir zur dritten News. Klarna, der schwedische Zahlungsdienstleister, bekannt für Buy Now Pay Later Angebote, plant ein IPO in den USA und könnte bereits diese Woche die entsprechenden Unterlagen einreichen. Das Unternehmen strebt an, mindestens 1 Milliarde US-Dollar aufzunehmen bei einer Bewertung von über 15 Milliarden. Diese Nachricht fällt mit einem starken Rückgang an den US-Börsen zusammen. Der Nasdaq Composite verzeichnete am Montag einen Tagesverlust von 4%, was auf eine wachsende Angst bezüglich der Rezession zurückzuführen ist. Maximilian, angesichts der aktuellen Marktturbulenzen und der starken Verluste an der Nasdaq, wie wahrscheinlich ist es, dass Klarna seinen geplanten Börsengang verschiebt und welche Faktoren sollten wir dabei berücksichtigen?
Ja gut, die aktuellen Marktturbulenzen machen den IPO-Markt sicher unberechenbar, das ist ganz klar. Und Klarna wird genau beobachten, wie sich zum Beispiel die Nasdaq entwickeln wird. Ja. Historisch gesehen verschieben Unternehmen ihre Börsengänge oft dann, wenn es starke Marktvolatilität gibt. Und ja, das tun sie, um eine wirklich niedrige Bewertung zu vermeiden und einfach einen Flop, weil das Risiko auf Investorenseite einfach nicht der Risikoappetit einfach nicht da ist. Gleichzeitig gibt es das Risiko, dass sich die Lage dann nicht kurzfristig verbessert und Klarna einfach ewig noch warten muss oder später zu ungünstigeren Bedingungen den IPO dann durchführen muss. Beides nicht so wirklich optimal. Entscheidend sind einfach die Investorenstimmung, zum Beispiel die Zinsentwicklung, ob Trump jetzt einen neuen Tarif parat hält und inhaltlich, ob Klarna eine überzeugende Wachstumsstory liefern kann und die Monetarisierung dann von dieser. Denn aus meiner Sicht wird hier wahrscheinlich sehr, sehr viel Zukünftiges eingepreist sein. Ehrlich gesagt, es wird über den Klarna-IPO schon seit mindestens 2 Jahren spekuliert. Ich höre das einfach immer und immer wieder und ich bin mir ziemlich sicher, dass man auf den perfekten Moment warten wird. Daher halte ich das für sehr wahrscheinlich, dass sie den IPO entweder kurzfristig anpassen oder einfach wirklich gar auf bessere Zeiten verschieben, wenn die Unsicherheit, so wie sie jetzt ist, anhält.
Dieser Podcast wird präsentiert von Wenger & Feely, ihrer Partnerkanzlei für Startups. Ob Gründung, Finanzierungsrunde oder Exit, Startups stehen vor komplexen rechtlichen Herausforderungen. Wenger & Feely begleitet GründerInnen und Gründer in jeder Phase ihres Unternehmens mit maßgeschneiderter Beratung zu Gesellschaftsrecht, Finanzierung, Steuerfragen und IP-Schutz. Wenger & Feely, Ihre Rechtsberatung für Startups.
Im heutigen Schwerpunktthema beschäftigen wir uns mit der Frage, warum VCs Gründer ghosten und was man dagegen tun kann. Wir sprechen über ein frustrierendes, aber alltägliches Phänomen in der Startup-Welt. Warum entscheiden sich VCs manchmal dazu, Gründer zu ignorieren oder Deals abzulehnen ohne eine weitere Kommunikation? Dieses sogenannte Ghosting ist nicht nur ärgerlich, sondern kann für Gründer auch mühsame Folgen haben. Sie verlieren Zeit, bleiben im Ungewissen und wissen nicht, was sie beim nächsten Mal besser machen können. Man muss leider sagen, dass dies ein weit verbreitetes Problem ist. Guy, lass uns direkt einsteigen. Warum ghosten VCs Gründer überhaupt?
Ja, das Ghosting von Gründern ist tatsächlich ein vielschichtiges Thema und ich sehe dafür 3 Hauptgründe. Das ist einerseits der massive Dealflow. Ein durchschnittlicher VC erhält hunderte von Pitch-Decks pro Monat. Und es ist schlicht und einfach nicht möglich, auf jeden Pitch eine ausführliche Antwort zu geben, wieso man jetzt da nicht weiter vorwärts macht. Ich meine, die Pitch-Decks, die werden alle kurz angeschaut, eine interne Notiz gemacht und dann wird der Case, wenn nicht weiter folgt, ad acta gelegt. Und der Fokus, der liegt bei VCs ganz klar auf den Cases, die man weiterverfolgt. Da investiert man sehr viel Zeit. Ja, und ein zweiter Grund, das sind natürlich, man möchte unangenehme Nachrichten vermeiden. Manche Investoren möchten keine harte Absage geben, um sich Optionen für die Zukunft offen zu halten oder weil sie einfach den Eindruck haben, dass ein Nein schädlich für die Beziehung zwischen dem VC und dem Startup sein könnte. Es könnte ja sein, dass das Startup ein Pivot macht und es plötzlich massive Traction erhält und dann ist der Case plötzlich im Handumdrehen wieder interessant und das ist eine Follow-up-Mail, die da gesendet wurde, die plötzlich das wieder vorantreibt und den Case auf den Tisch bringt. Und dann drittens sind das interne Entscheidungsprozesse bei VCs. Viele VCs arbeiten mit Investment-Committees auf verschiedenen Ebenen und manchmal stirbt ein Deal dann einfach in einer internen Diskussion, auch nach mehreren Meetings und Fragerunden mit dem Team. Und dann, ohne dass der Gründer dem Gründer kommuniziert wird, wird da nicht weitergemacht. Und wir kennen das eigentlich gut. Die schwierigsten Absagen, die sind oft nach einer langen Interaktion oder sogar einer Didi, wo oft nicht eine einzelne Red Flag der große Faktor ist, sondern viele kleine Faktoren, die man eigentlich schon von vornherein gewusst hat, aber die sich halt dann einfach nur als Tip of the Iceberg gezeigt haben. Und ja, somit VC-Ghosting ist natürlich extrem unbefriedigend für Gründer, aber leider effektiv die Realität.
Mhm. Maximilian, wie hast du das erlebt?
Ja, ganz ehrlich, Vicky. Und ich bin selbst auch schon, ich habe selbst auch schon aus diesen Punkten oben Unternehmen geghostet. Ich glaube, dass gerade bei diesem Überforderungsthema massiver Dealflow oder wenn man Live-Projekte hat, egal wie gut man seine E-Mail, seine Inbox im Griff hat oder seine Kalender, es wird immer Projekte geben, die voll in Execution sind, wo dann andere Termine zurückstecken. Und ich bin selbst schuldig, ehrlich gesagt. Ein zusätzlicher Faktor ist aber auch sicherlich, dass die Beziehung zwischen dem VC und Gründer oder der Gründerin extrem langfristig ist, wie Gie gesagt hat. Und viele Investoren wollen sich eben nicht diese Brücke verbrennen. Das fand ich ganz interessant. Und das ist irgendwie noch ein tieferer Punkt als einfach nur, ich bin jetzt irgendwie massiv überfordert aktuell mit 5 Projekten und 10 Interactions, oder? Ich glaube, dass so diese Angst, eine Brücke zu verbrennen, das ist wirklich sehr real, aber das ist wirklich ein ziemlich, wie soll ich sagen, das ist eigentlich unfair, oder weil man dann als VC für sich selber optimiert und einfach nicht die harte Realität auf den Tisch legen möchte. Und vielleicht als letzten Punkt, ein weiteres Problem ist, dass das Timing auch wirklich entscheidend ist. Manchmal gefällt einem Investor ein Startup grundsätzlich, aber es passt jetzt gerade nicht ins Portfolio oder in den Prozess oder es gibt andere Prioritäten und statt dann einfach diese Absage zu geben, lässt man das Startup in Anführungszeichen liegen. Falls es wieder interessant wird, dann kommt es auf Wiedervorlage. Und ja, das ist halt, wie soll ich sagen, da schaut man sich das sehr zynisch an, in Anführungszeichen. Ich persönlich bin da wirklich kein Fan. Man muss auch sagen, auf der anderen Seite, es gibt auch Gründer oder Gründerinnen, die sich selbst ghosten lassen. Wenn man zu aggressiv nachhakt oder das Follow-up nicht professionell gestaltet ist, dann kann das so eine Absage sehr schnell beschleunigen. Interessanterweise erreichen die Investoren, wenn wir sagen, mit hehren Ansichten, oft das Gegenteilige. Denn anstatt, wie gesagt, diese ehrliche Transparenz zu schaffen, werden GründerInnen vertröstet, hingehalten. Das ist jetzt nicht nur moralisch schwach, sondern kostet allen Beteiligten einfach super viel Zeit und Energie. Das hast du auch schon angesprochen, Max. Ja,
ja, ich sage nur, lieber zu ghosten, als der Geist zu sein. aber jetzt mal Spaß beiseite, aus Gründersicht im Ernst. Wie können Startups verhindern, dass sie ignoriert werden von VCs?
Ja, wie mit so vielem kann man einfach das kontrollieren, was in dem eigenen, in der eigenen Sphäre der Influence ist, oder? Und da kann man schon extrem hart optimieren aus meiner Sicht. Eine gezieltere Ansprache zum Beispiel, anstatt jetzt irgendwie Massenaussendungen zu machen, sollten GründerInnen sich genau überlegen, welche Investoren wirklich passen, deren Investmentstrategie kennen, deren Portfoliofirmen kennen und einfach eine ganz gezielte Ansprache quasi erarbeiten, die sich an Schlüsselpersonen richtet und nicht, wie soll ich sagen, eine Massenaussendung ist, oder? Eine klare Struktur in der Kommunikation ist auch so etwas, was wirklich zur Perfektion getrieben werden kann. Gute Pitches sind kurz und klar, straight to the point. Ein überladener Pitch, wo es irgendwie eine Minute lang braucht, bis die Geschäftsidee erklärt wurde, das wird nicht funktionieren. Und das wird dann auch echt oft ignoriert, weil vielleicht der Adressat überfordert ist, in Anführungszeichen, oder einfach da nicht ein Jahr lang an der Geschäftsidee gebaut hat und das gleich so versteht, wie GründerInnen. Und die frühzeitige Beziehungspflege ist ein weiterer Punkt. VCs investieren lieber in Teams, die sie schon eine Weile kennen. Daher lohnt es sich, Investoren regelmäßig auch über Fortschritte zu informieren, selbst wenn gerade kein Funding gesucht wird. Da macht man sich's viel leichter, wenn man dann in einem Jahr wirklich Kapital sucht und raisen geht. Und vielleicht als letzten Punkt, man sollte sich ganz klar über die Gegenseite informieren, wie sie es die systematisch ghosten und nicht einfach, weil im Praktischen das vielleicht mal kurz passieren kann, die sind vielleicht deine Mühe auch nicht wert.
Guy, was rätst du mit deiner langjährigen Erfahrung als VC?
Ja, also die Follow-up-Strategie ist entscheidend für die Gründer. Viele Gründer, die warten einfach ab, anstatt aktiv und smart nachzuhalten. Und damit öffnen sie natürlich Tür und Tor fürs Ghosting. Ich meine, wo kein Kläger, da kein Richter. Und in meinen Workshops, die ich immer wieder Neugründern gebe, da gebe ich immer die gleichen Tipps. Ich finde es extrem wichtig, dass wenn man in einen Pitch geht und quasi eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit hat, das Startup zu präsentieren, sei das live oder via Videocall, dann sollte man immer in der Agenda dediziert die Zeit sich nehmen am Schluss, kurz vor dem Closing, damit man eben schaut, what's next? Und da ist eine der Fragen, die man einfach stellen sollte als Gründer, wann kann ich mit einer Rückmeldung rechnen und was benötigt ihr als nächstes? Und da muss sich der VC eigentlich mal outen und sagen, hey, es geht 24 Stunden, es geht eine Woche, es geht 2 Monate, aber dann weiß man wenigstens, mit was man diskutiert und was man hier erwarten kann. Und dann zweitens, falls die Antwort eben dann nicht kommt, in den 24 oder 48 Stunden, die da eher normal sein, da kann man ein höfliches Erinnerungs-Follow-up-Mail schicken, idealerweise noch mit einem Update oder irgendwie einem sonstigen Fact über die Firma. Hey, did you know, hast du gewusst, das können wir übrigens auch noch, oder wir haben hier noch einen anderen Kunden an der Angel. Also einfach freundlich und positiver, ja, ein bisschen Druck aufsetzen. Man kann natürlich auch ein bisschen FOMO aufsetzen. Ja, und wenn dann trotzdem nichts kommt, ja, muss man das einfach nicht persönlich nehmen und weitermachen. Die Gründe haben wir vorher gerade oben diskutiert. Und wenn man eben einen der VCs bei einem Event mal wieder sieht, fragt man nach, hey, wo steht ihr jetzt? Wieso hast du mir kein Feedback gegeben? Und dann findet man das eigentlich relativ einfach heraus. Ghosting via E-Mail oder digital ist extrem einfach, aber eine Person aus dem Gespräch auszuweichen, das ist nicht ganz so einfach und machen die meisten dann eigentlich auch nicht. Ein Learning bei diesem Thema: manchmal ist eine fehlende Antwort halt einfach eine versteckte Antwort. Hey, aktuell nicht oder nein. Und wenn ein Investor wirklich interessiert ist, dann meldet er sich in der Regel sehr schnell.
Sehr gut. Ja, vielen Dank für eure Antworten. Wir werden dieses Schwerpunktthema beim nächsten Podcast noch ein bisschen ausführen. Und zwar wurden wir da auch gefragt, wie sieht dann eine perfekte E-Mail-Ansprache für ein VC aus? Wir werden das jetzt heute nicht mehr thematisieren, sondern wir verschieben das auf nächste Woche und werden dann dort auf diese Themen eingehen. Jetzt kommen wir zur Hörerfrage von dieser Woche. Und zwar möchte unsere Hörerin Jacqueline Folgendes wissen. Sie schreibt, ich zitiere, welche Schritte sollten GründerInnen unternehmen, um ein effektives und vielfältiges Board, also Verwaltungsrat, für ihr Startup aufzubauen? Und wie können sie sicherstellen, dass dieses Board das Wachstum des Unternehmens optimal unterstützt? Danke für die sehr spannende Frage, Jacqueline. Ich gebe den Ball gerne an meine beiden Experten weiter. Was könnt ihr Jacqueline raten, Guy und Maximilian?
Ja, dann nehmen wir vielleicht zuerst mal dich kurz in den Vordergrund, Max. Du hast diese Woche ja bei der HWZ den Studiengang Board Member lanciert.
Genau, das habe ich nach langer Vorarbeit gemacht. Ich wurde ja jetzt auch gefragt, hast du überhaupt Zeit für sowas? Nein, habe ich nicht, aber ich habe großen Bedarf für sowas, weil ich habe einfach gesehen, wie teilweise unprofessionell gewisse Boards sind, gerade bei Startups. Und zwar ist es halt schon so, dass ja viele Gründer in den Boards drin sitzen und vielleicht Freunde der Gründer. Und genau das ist ja nicht das Ziel, sondern der Gesetzgeber hat ja klar eine Gewaltentrennung vorgesehen zwischen Board und Aktionären und Management. Und das wird jetzt bei den Startups eigentlich gerade dort, was wichtig wäre, nicht praktiziert. Und deshalb war es mir ein Anliegen, einen Lehrgang in Zürich zu schaffen. Es gibt ja in Zürich keinen VR-Lehrgang. Die Leute gehen dann überall nach Fontainebleau und sind Valencia, dann sie eben nach Lausanne, sie gehen in die HSG, nach Bern, nach Luzern, aber sie bleiben eben nicht in Zürich und deshalb war es mir wichtig, an der HWZ einen Lehrgang zu lancieren. Das haben wir diese Woche gemacht und mit sehr gutem Feedback von 20 möglichen Teilnehmenden konnten wir bereits über 10 jetzt gewinnen. Also das geht dann sehr zackig und ich bin überzeugt, dass dieser Lehrgang ein großer Erfolg werden wird, nicht zuletzt, weil wir auch ein super dozierenden Feld gewinnen konnten, also wirklich Top-Leute aus Akademie und Praxis. Guy, wieder zurück zu dir. Vielen Dank für die Frage, aber was kannst du hier raten?
Ja, es ist eine sehr gute Frage. Ein effektives Startup-Board, das sollte wirklich strategisch zusammengestellt werden, um die spezifischen Bedürfnisse des Unternehmens und auch des Gründerteams zu erfüllen. Es ist wichtig, Personen auszuwählen, die über relevante Erfahrungen, Fachkenntnisse und Netzwerke im Bereich verfügen, die den aktuellen Anforderungen des Startups entsprechen. Das heißt, das Board für ein neu gegründetes Startup sieht vielleicht ein bisschen anders aus als das für ein Startup in der Series B. Das ändert sich über Zeit und das müssen die Mitglieder in Startups, die müssen auch nicht, also VR-Mitglieder, müssen auch nicht für 10 Jahre darin sitzen, sondern einfach effektiv Mehrwerte generieren in der Phase, wo das Startup steckt. Ich finde es extrem wichtig, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen internen Mitgliedern wie dem CEO und den Gründern sowie den externen unabhängigen VRs aufzubauen. Häufig kommen dann Investoren mit dem Anspruch auf ein Board, also der Lead-Investor, der will eigentlich immer ein Board sieht und dementsprechend ist auch halt die Investorenwahl extrem wichtig. Der die höchste Bewertung zahlt, hat vielleicht nicht den richtigen Board-Member, sondern nimmt hier wirklich Know-how mit ein. Ein ausgewogenes Board kann nämlich vielfältige Perspektiven bieten und die Entscheidungsfindung verbessern. Ein solches Board dient nicht nur zur Überwachung, sondern vielmehr auch zur aktiven Unterstützung des Managements bei strategischen Entscheidungen. Und die Auswahl der Board-Mitglieder, die sollte darauf abzielen, die vorhandenen Kompetenzlücken zu schließen und das Netzwerk des Unternehmens zu erweitern. Ein gut zusammengestelltes Board kann somit maßgeblich zum langfristigen Erfolg des Startups beitragen. Vielleicht um die kurze Antwort abzuschließen, ich will hier nicht zu lang werden, möchte ich aber doch noch kurz ergänzen, dass es wirklich wichtig ist für die Gründer, Board-Meetings und das Board nicht als Proforma-Meetings und als Proforma-Gruppe zu sehen, die man einfach quartalsweise informieren muss, sondern es ist ein elementarer Bestandteil des Unternehmens, es ist das oberste Organ des Unternehmens, das die strategischen Entscheidungen trifft. Und somit soll das Board auch mitarbeiten. Und meine Empfehlung ist hier, bindet die Board-Members ein und nutzt die Kompetenzen, die ihr dort habt. Wenn ihr eine Frage habt, die das Board-Mitglied einfach beantworten kann, ruft es doch einfach kurz an und bindet es ein. Das ist, deshalb sind die Leute eigentlich auch im Board.
Ja, ist ein guter Punkt. Ich denke, Kompetenz, Vielfalt und auch die Unabhängigkeit im Board sind sicherlich auch maßgeblich für den Erfolg des Startups. Ein diverses Board, das unterschiedliche Hintergründe und ja, Fähigkeiten und dann auch Perspektiven vereint, kann ja innovative Lösungsansätze auch wirklich befeuern und mindert so ein bisschen auch das Risiko von Gruppendenken. Das ist schon echt wichtig aus meiner Sicht. Unabhängige Boardmitglieder, die jetzt nicht direkt mit dem Unternehmen verbunden sind, bringen da objektive Sichtweisen ein und können dabei helfen, blinde Flecken zu identifizieren. Außerdem ist es so ein bisschen auch so ein Checks and Balances Organ oder die Unabhängigkeit stärkt die Governance-Struktur und sorgt dafür, dass die Entscheidungen im besten Interesse des Unternehmens getroffen werden können. Und zudem kann ein vielfältiges und, wie gesagt, unabhängiges Board das Vertrauen von Investoren und anderen Stakeholdern auch nochmal erhöhen, was insbesondere in frühen Phasen eines Startups von Vorteil ist. Man will sich natürlich keinen großen Wasserkopf aufbauen, aber aus meiner Sicht lohnt sich das wirklich, da die richtigen Personen mit an Bord zu bringen. Natürlich spielt das persönliche Netzwerk eine große Rolle. Als GründerIn gewährst du Boardmembern sehr tiefe Einblicke in dein Unternehmen und teilst auch Entscheidungsgewalt. Und eine Vertrauensbasis ist hier eine absolute Notwendigkeit, neben den inhaltlichen Werten. Das sei nochmal gesagt, wie Max auch vorhin eingangs gesagt hat, einfach nur, weil es ein Kumpel ist, rechtfertigt das keine Boardposition. Ne?
Ja, besten Dank für eure Wortmeldungen. Ich denke, die frühzeitige Etablierung eines Boards idealerweise bereits in der Gründungsphase kann für ein Startup von großem Vorteil sein. Ein solches Gremium bietet nicht nur strategische Beratung, sondern auch Zugang zu wertvollen Netzwerken und Ressourcen. Da bin ich überzeugt. Wichtig ist dabei eine klare Definition der Rollen, das habe ich immer wieder erlebt, und Verantwortlichkeiten innerhalb des Boards. Jedes Mitglied sollte wissen, welche Erwartungen gestellt werden und welchen Beitrag es zum Gesamterfolg leisten kann. Eine transparente Kommunikation, das ist sicher wichtig. Also mit transparenter Kommunikation meine ich vor allem ehrliche Kommunikation. Es geht nicht darum, dem Board etwas zu verkaufen, sondern die Wahrheit zu sagen. Und auch regelmäßige Meetings. Das gibt sicher 4-mal pro Jahr ein ordentliches Meeting, plus vielleicht einmal im Monat ein Reporting und ein Call. Fördern eine effektive Zusammenarbeit zwischen Board und Management. Und durch diese Struktur können eben Startups besser auf Challenges reagieren und ihre Wachstumsziele erreichen. Schreiten wir zur Finanzierungsrunde der Woche von Duramon.
Ja, Duramon ist ein ETH-Spin-off und hat seine 1,6 Millionen Seed-Extension-Runde letzte Woche bekannt gegeben. Die Firma und die Gründerin Jurena Segui kennen wir bereits seit langem, sogar bevor sie ausgegründet haben. Wir waren auch hier, wie bei Tipi, das wir ganz am Anfang der Episode beleuchtet haben, die ersten Investoren, die sie gebackt haben. Duramon hat sich auf innovative Sensortechnologien für die Bauindustrie spezialisiert. Ihr Schwerpunkt liegt auf Lösungen zur langfristigen Überwachung der strukturellen Integrität und der Überwachung von Korrosion von Betoninfrastrukturen. Ein Thema, das mit einem Schlag viel präsenter wurde, als die Morandi-Brücke in Genua im 2018 eingestürzt ist.
Generell ist die Überwachung von Industriebauten auf ihre strukturelle Integrität hin ein Riesenthema. Die meisten Brücken und Infrastrukturbauten wie Parkhäuser oder Tunnels oder so stammen aus der Nachkriegszeit, ja, Zweiter Weltkrieg, und haben irgendwie eine Lebensdauer schon von 70 Jahren. Die müssen jetzt ersetzt werden oder zumindest sollte mal deren Struktur analysiert werden. Aber den Zustand zu erfassen, ja, ist nicht so einfach, wie man denkt. Das ist ein sehr, sehr extrem aufwendiges Unterfangen. Und mit der Technologie schließt Duramon diese Lücke. Oder mit ihren Sensoren wollen sie die frühzeitige Erkennung von Korrosionen, also dem Rosten von Armierungseisen, ermöglichen und diese real-time oder in real-time messbar machen. Die Folge davon ist, dass ganz gezielt Instandhaltungsmaßnahmen möglich sind und insgesamt werden weniger Reparaturkosten nötig und Bauwerke können so noch viel, viel länger genutzt werden, bis es dann mal nötig ist, sie zu sanieren oder gar ganz zu ersetzen.
Genau, hier hat es angetönt, wie waren die ersten Investoren? Ich kann mich erinnern, es war einer der Cases, wo ich mich ins Zeug legen musste, um den durchzubringen. Einerseits beim Team, aber dann auch im Investment-Committee. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr genau, weshalb ich den Case so gut fand. Ich glaube, es hatte sehr viel mit dem Team zu tun, weil das Team war wirklich einzigartig. Weil, also mein Papa ist der Ingenieur und habe einiges mitbekommen in meiner Jugend zum Thema Bauen und auch Korrosion und Abnutzung. Aber da ich wirklich sehr unbegabt war in dieser Hinsicht, habe ich mich dann entschieden, BWL zu studieren, das Studium der Unbegabten. habe aber damals mit meinem Vater darüber geredet, kann ich mich erinnern, und er fand das eigentlich eine gute Idee, aber war eigentlich auch nicht wirklich überzeugt, dass man mit dem viel Geld verdienen kann, oder? Aber irgendwie hat mich das beeindruckt, das Team um Jurena Segui mit Professor Uli Angst, Fabrizio Moro, das fand ich ein spannendes Kollektiv, und dann haben wir uns entschieden, sie als erste Investoren zu unterstützen.
Ja, und im 2021, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kurz nachdem wir investiert hatten, da hat Duramon den Implenia Innovation Award gewonnen und da konnten sie Implenia auch gleich als Partner für ein Pilotprojekt onboarden. Nun, fast forward, anfangs 2025 haben sie bereits mehr als 1300 ihrer Sensoren verbaut und ihre Sensoren messen täglich über 3000 Datenpunkte in 15 laufenden Projekten. Und sie sind in 3 Ländern, also Schweiz, Deutschland und Österreich, aktiv. Max, du hast dich heute Nachmittag mit Jurena ausgetauscht. Was hat sie dir erzählt?
Ja, Jurena redet sehr schnell, wie das normal ist für eine Spanierin. Auch schnell Englisch. Also ich konnte ihr kaum folgen, aber sie hat sehr viele spannende Sachen gesagt. Natürlich darf ich hier nicht alles preisgeben. Aber was sicherlich spannend ist, ist, dass sie eben interessante Investoren gewinnen konnten jetzt in dieser Runde. Da kommen wir später nochmal dazu. Dort habe ich sie dann gechallenged, weil es eben Corporates sind, ob das sinnvoll ist, weil, wie wir alle wissen, Corporate Investors sind nicht immer von Vorteil bei einem Startup, weil sie vielleicht gewisse Vetorechte haben oder First of Matching Rights, Call-Optionen, was hier nicht der Fall ist. Oder? Also von dem her hat man da seitens Startups sehr gut verhandelt und hat da wirklich angenehme, sage ich mal, Corporate Investors gewinnen können. Wir haben auch über die Expansion gesprochen, die jetzt kommen wird. Also hier das Thema Spanien, das Thema Holland. Also es gibt offenbar schon erste Gespräche. Wir haben über Recurring Revenues gesprochen, dass man jetzt eben geschafft hat, ein Recurring-Modell einzusetzen. Wir haben über die Technologie gesprochen, das war damals ein großes Thema. Wie kann man diese Sensoren einpflegen? Und sie konnte mir das aufzeigen anhand einer Demonstration, wie man das heute macht. Das war sehr beeindruckend. Also man ist eigentlich auf breiter Front ist man da gut vorwärts gekommen. Und ich muss wirklich sagen, am Ende des Calls habe ich sie noch gefragt, ob man noch investieren kann und leider zu spät. Aber wir sind ja schon investiert mit Serpentine und sind dort ja auch als LP mit dabei. Also wäre natürlich schön, wenn wir da etwas noch herausholen können. Also ich bin da sehr überzeugt von diesem Case und vom Gründungsteam. Wirklich spannend. Lass uns noch kurz zur Finanzierungsrunde gehen. Was konntest du hier herausfinden?
Ja, unbedingt vielleicht der Anfang der Erfolgsstory, aber das beleuchten wir jetzt hier. Da wir in Duramon investiert sind, möchte ich hier einfach noch kurz mal klarstellen für alle, die zuhören, dass wir keinerlei vertrauliche Informationen preisgeben. Ich habe heute Nachmittag da kurz investiert und recherchiert und eine Cap-Table modelliert, so wie wir das immer machen. Duramon wurde im August 2021 gegründet und im April 2023 wurden die Darlehen aus der Pre-Seed-Runde während der Equity-Seed-Runde gewandelt. In der Seed-Runde hat Qubit Capital den Lead gehabt und die 1,2 Millionen Runde wurde bei einer Pre-Money-Bewertung von 4,5 Millionen aufgenommen. Nun im Februar 2025 folgt die Seed-Extension-Runde mit 1,65 Millionen Schweizer Franken bei einer Bewertung von ungefähr 6 Millionen Pre-Money, also etwa, die wurde etwas angehoben. Und die Runde wurde wieder von Qubit angeführt und es hat auch Sika, also der Bauzulieferer, mitgemacht und Helbling Equities haben auch investiert. Sowie ein paar Senior Business Angels haben da mitgemacht. Ich finde es toll, dass es eine Up-Round war. Das ist immer cool, gerade wenn der gleiche Investor den Lead macht. Das ist auf jeden Fall ein positives Zeichen für die Entwicklung auch auf der Bewertungsseite. Wir haben ja in letzter Zeit sehr viele Flat-Rounds und sogar Down-Rounds gesehen, wo eben ja, der gleiche Investor nochmal investiert hat. Maximilian, für was verwendet die Firma denn jetzt das neue Kapital?
Ja, mit dem neuen Kapital will Duramon Prozesse, zum Beispiel die interne Datenanalyse und das sogenannte Sensor Deployment optimieren. Dann steht noch ein Fokus auf der Weiterentwicklung der Kundenbasis sicherlich und der Expansion des gesamten Portfolios. Und nicht zuletzt will die Firma in weitere europäische Länder expandieren und die Wachstumsphase so richtig ankurbeln. Ich finde es noch extrem interessant, dass mit dem André Burkhardt, ein Vertreter vom Bauzulieferer Sika, im Verwaltungsrat integriert wird. Das klingt nach wirklich hohen Ambitionen. Wir freuen uns sehr auf deren Realisierung und die Zukunft von Duramon.
Perfekt, das wäre es gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert unseren Newsletter und teilt diesen doch bitte in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Take care und tschüss.